Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria zur Sendung Grundkurs des Glaubens, sagt Ihnen Andreas Martin. Auch die Hörer auf der UKW-Frequenz 92,4 sind jetzt mit dabei. Sie hören eine Katechese heute über die heilende Kraft des Bußsakramentes. Es referiert Pfarrer Markus Wittal aus Nürnberg. Diese Katechese hat Pfarrer Markus Wittal im März diesen Jahres in der Heiligkreuzkirche in Nürnberg gehalten.
Das Thema, das uns beschäftigt, ist die heilende Kraft des Bußsakramentes. Es geht um das Sakrament der Beichte. Es geht, ich sag's mal so, um einen verborgenen Schatz oder verschütteten Schatz in der Kirche, weil es ist ja bekannt, dass es die Beichte gibt. Nur scheint es so zu sein, dass auch in unseren Breitengraden, in Deutschland, für viele das Sakrament sehr weit, also irgendwo sehr entfernt ist, also von der Praxis der Gläubigen, ist es doch so, dass es doch viele gibt, die jetzt dieses Sakrament nicht mehr nutzen. Ich glaube, auch weil viele nicht wissen, welche Kraft darin liegt, welche Stärke, welcher Segen und warum es so ist, dass es dieses Sakrament tatsächlich gibt. Also es soll halt darum gehen, was ist der Sinn des Bußsakramentes, die heilende Kraft des Bußsakramentes. Grübeln macht Falten, Worte können heilen, ja. Und die Worte, die Gott uns schenkt, die können die Seele wirklich berühren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von diesem Mann, der sehr wortkarg war, ja. Und der kommt also zur Beichte und geht in den Beichtstuhl rein und sagt, und es ist Stille und der Pfarrer sagt zu ihm, ja, was haben wir denn? Und dann sagt der Mann, na ja, was man halt so hat. Sagt der Pfarrer, na, haben wir's ja. Es drückt so ein bisschen so aus, diese Schwierigkeit mit dem Bekenntnis, ja, mit dem so zu sagen. Manchmal ist es gar nicht so leicht, sein Herz zu öffnen. Und warum soll ich das sagen, was sozusagen meine Sünde ist? Ja, warum soll ich das dem Pfarrer bringen? Was geht's ihm an? Oder weiß ich? Oder man ist auch ja irgendwo blockiert. Und es drückt so ein bisschen aus, diese Schwierigkeit. Auf der einen Seite ist es dieses. Und auf der anderen Seite haben auch viele Menschen die Beichte als einen Schatz erlebt. Ja, der Pfarrer von Aas ist so der Patron der Pfarrer. Zudem sind ja die Leute hingepilgert, um bei ihm zu beichten. Er hat die Gabe der Seelenschau gehabt, hat den Menschen ins Herz hineingeschaut und die Leute wollten da ihre Sünden loswerden. Arm und reich, jung und alt, aus verschiedensten Schichten der Gesellschaft. Beim Padre Pio war das genauso. Der hat bis zu 19 Stunden Beichte gehört. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist enorm. Und auch er hatte diese Gabe, wirklich in die Herzen hineinzuschauen. Was ist es, was diese Menschen da erfahren haben? Was will der Herr uns zeigen? Jetzt nicht nur sozusagen im Blick auf die Heiligen, wo man sagt, oh, das ist großartig, aber wir haben es halt hier nicht ganz so. Aber das war halt einfach, es geht um dieses Sakrament, das Gott der Kirche geschenkt hat und das Gott durch jeden Priester, ja, die Gnade, die er durch jeden Priester auch weitergeben möchte. Um was geht's? Der Katechismus der katholischen Kirche, sehr umfangreiches Buch, aber sehr lesenswert, erfasst die Sakramente nämlich zusammen unter verschiedenen Aspekten. Und da gibt es die Sakramente der Initiation, Taufe, Firmung und Eucharistie. Da gibt es das Sakrament des Dienstes an der Gemeinschaft, Priestertum und Ehe. Da geht es um Hingabe für andere. Und dann gibt es zwei Sakramente der Heilung. Das ist die Überschrift. Das ist das Sakrament der Krankensalbung und das Sakrament der Buße. Das finde ich so interessant, dass das zusammengefasst ist als Sakrament der Heilung. Es geht um Heilung. Und ich glaube, dass unsere Zeit heute ganz viel innere Heilung, seelische Heilung braucht. Es gibt so viele Menschen, die seelisch verwundet sind, ja, und die in vielen Quellen suchen, wie können sie zur Ruhe kommen, wie können sie Frieden finden, wie können sie Versöhnung erleben oder einfach ein Stück weit heil werden. Und die Kirche hat Schätze und es geht genau um diesen Schatz. Also es geht um Heilung. Im Markus-Evangelium, die erste Heilung ist die des Gelähmten. Wir kennen diese Situation, diese Szene, ganz beeindruckend. Jesus ist umgeben von vielen Menschen, er ist in einer Wohnung, die Leute drängen sich um ihn. Da bringen vier Freunde eines Gelähmten, sie bringen den Gelähmten hin, der kann ja selber nicht zu Jesus laufen, er ist ja gelähmt. Also er hat Freunde, die tragen ihn zu Jesus hin. Und jetzt stehen sie da und sie können da nicht hinein. Da kommen sie auf die Idee, okay, wir gehen aufs Dach. Und dann werden wir mal schauen. Irgendwie bringen wir diesen Gelähmten schon zu Jesus. Und dann fangen sie an, ein Loch in das Dach zu. Das finde ich so beeindruckend. Auf einmal bröselt er irgendwie auf so eine Decke runter. Und dann ist da so ein Loch. Und dann lassen die diesen Gelähmten da runter. Schon beeindruckende Situation. Man merkt einfach, die haben es wirklich, die meinen es ernst. Ja, die meinen es ernst. Die wollen diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Und die Sache ist ja die, dass wenn man jetzt da dabei steht und jetzt sozusagen ein Zeuge wäre von Jesus, der da zu den Menschen spricht, direkt nebendran. Was würde man erwarten? Der Gelähmte wird hinuntergelassen. Man würde natürlich sofort erwarten, dass Jesus diesen Gelähmten heilt, dass er ihn frei macht von seiner Krankheit. Aber nein, das macht er nicht. Er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Überraschende. Jesus ist einer, der eben nicht an der Oberfläche bleibt, sondern einer, der in die Tiefen schaut. Und er mehr sieht. Und er sieht die Krankheit, die in diesem Menschen ist. Und er geht an die Wurzel. Und er möchte zuerst seine Sünde heilen. Und das überrascht natürlich alle, beziehungsweise ärgert auch einige, weil Sünden vergeben kann ja nur Gott. Und dann sagt Jesus, was ist leichter, Sünden zu vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Und nun zeige ich euch, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, das zu tun. Und er ruft ihn und sagt, nimm deine Bahre und geh. Also er heilt ihn an Leib und Seele. Beides gehört zusammen. Und da gibt es eine innere Verbindung zwischen beiden. Warum? Weil Schuld uns auch lähmt. Ja, das ist so. Schuldgefühle lähmen uns. Wenn man Schuldgefühle in sich rumträgt, das ist wie ein Knoten, und es fehlt einem die Kraft. Es zieht einen sozusagen zurück. Es ist wie so ein Magnet, das uns an die Vergangenheit fesselt. Und wir können den Schritt nach vorne nicht tun. Und deswegen ist das Sakrament der Sündenvergebung auch ein Sakrament, das uns von, ich sag mal, einer inneren Lähmung heilt. Und darum geht es. Jesus kann Sünden vergeben. Diese Vollmacht hat er. Nur er kann diese Vollmacht haben. Wie kann das sein? Um das mal so zu erklären auch, was ist das Besondere bei Jesus? Wenn zum Beispiel jetzt jemand herkommen würde zu mir und mir irgendwie wehtut. Sagen wir mal, er schlägt mich. Jemand gibt mir eine Ohrfeige. Und dann kommt ein Zweiter und sagt zu dem, du, es ist okay, ich verzeihe dir das, dass du dem Markus eine Ohrfeige gegeben hast. Dann würden wir sagen, das geht ja nicht. Das müsste ich schon selber tun, oder? Das ist ja normal. Normalerweise ist derjenige, der verletzt wird, derjenige, der verzeihen muss. Ja? Gut. Es gibt nur eine Ausnahme. Gott kann verzeihen. Auch dort, ja, weil er immer mitgetroffen ist, so muss man sagen. Gott kann jede Schuld verzeihen. Ja? Jesus kann eben auch die Schuld verzeihen von diesem Gelähmten, die nicht ihn direkt getroffen hat, aber die ihn doch getroffen hat, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Jesus trägt alle Schuld. Das ist die Vollmacht Jesu Christi. Also er kann tatsächlich Schuld verzeihen. Und deswegen, ja, das ist ganz wichtig. Jesus hat tatsächlich die Vollmacht, die Tiefen des menschlichen Herzens zu berühren, weil er Gott ist, weil er alles getragen hat, weil er unsere Sünden, weil er unser Leiden getragen hat. Und deswegen kann er uns auch heil machen. Und es gibt eben diesen Zusammenhang zwischen dieser, ja, inneren, psychischen, seelischen Heilung und der körperlichen Heilung. Ich muss da immer an ein Zeugnis denken, das heißt also, wo jemand erzählt hat von seiner Glaubenserfahrung, das war ein Paralemonial, das war für mich das erste oder zweite Mal im Paralemonial, das muss 1986 oder 87 gewesen sein. Und da war so ein großes Forum, internationales Forum, viele Leute da, ich habe zu der Zeit noch überhaupt kein Französisch gesprochen und habe alles mit Kopfhörer so mitgekriegt, ja, und da war ein Mann im Rollstuhl auf der Bühne und hat erzählt von seiner Beichte. Und das war total beeindruckend, wie er mit einer Freude über die Vergebung gesprochen hat. Das war toll, aber das Beste kam zum Schluss. Er ist so quasi fertig. Dann kommt jemand von diesem Team, die den Abend geleitet haben, und tippt ihn auf die Schulter und sagt ihm noch was ins Ohr. Und dann sagt er, ja, ich habe ja noch was vergessen. Und dann erzählt er, dass er die Beichte so abgelegt hat, dass er seine Sünden geschrieben hat. Er konnte nämlich nicht sprechen. Er konnte nicht sprechen. Und das war eine ganz besondere Beichte. Und er hat also immer geschrieben. Und am Schluss dieser Beichte lädt der Priester ihn ein, sagt, Gott hat dir vergeben, jetzt sag Danke, die Merci. Ja? Und dann fängt er an, Merci zu sagen, Danke zu sagen. Und so hat Gott ihm die Stimme wiedergegeben. Und er konnte sprechen. Und das Erstaunliche für mich war, dass er beinahe vergessen hat, davon zu sprechen. Das hat er beinahe vergessen. Das viel Wichtigere war für ihn die innere Befreiung, nicht die physische Heilung. Das ist wunderbar. Diesen Frieden, den Gott schenkt. Ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, sagt Jesus. Das ist das. Es gibt eine Erfahrung der Liebe Gottes, die geht durch Mark und Bein, die geht in die Tiefe des Herzens, das verwandelt uns. Und da löst sich etwas, da lösen sich Knoten, die wir allein nicht lösen können. Also gut, die Beichte ist ein Sakrament der Heilung. Was ist nun die Wunde? Was wird denn geheilt? Ja, wenn ich zum Arzt gehe und ich bin krank, was macht er als erstes? Er stellt eine Diagnose. Nur wenn er eine Diagnose hat, dann kann er auch das richtige Medikament, die richtige Behandlungsmethode finden. Also muss man wissen, was wird denn eigentlich geheilt? Was ist unsere Krankheit? Die tiefste Krankheit, die wir tragen, das ist eben die Sünde. Was ist die Sünde? Wie kann man das erklären? Es ist, ja, ein Bruch in einer Beziehung. Man könnte es so sagen, dort, wo Beziehungen verletzt sind. Ein Bruch in einer Beziehung, Beziehung zu Gott, Beziehung zu den anderen, Beziehung zu mir selber. Hildegard von Bingen würde noch hinzufügen, die Beziehung zum Kosmos, zur Umwelt. All das leidet. Ja, all unsere Beziehungsfähigkeiten leiden. Gott, die anderen und auch ich selber. Jede Sünde verletzt mich selber, verletzt die Beziehung zu anderen und die Beziehung zu Gott. Und das möchte Jesus heilen. Um das nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu betrachten, was ist das eigentlich, Sünde? Es gibt übrigens einen Unterschied zwischen Schuld und Sünde. Schuld ist etwas, dort wo man Schuld auf sich lädt, durch ein Versagen, durch etwas, was man falsch macht, wo man jemanden verletzt. Sünde ist ein Begriff, der nochmal einfach betont, dass Schuld auch eine Bedeutung hat in unserer Beziehung zu Gott. Sündigen tut man Gott gegenüber, weil er der Heilige ist. Ja? Alle Menschen laden Schuld auf sich. Aber Gott gegenüber ist diese Schuld eben auch Sünde. Und deswegen brauchen wir diese Heilung, die von Gott selber kommt. Also, um zu sehen, was diese Wunde tatsächlich ist, möchte ich zurückgehen an die ersten Seiten der Bibel. Besser kann man es eigentlich nicht beschreiben, als in dem Sündenfall des Menschen. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, heißt es da in Genesis 3. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und ihr erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Wir kennen diese Geschichte oft, die ist in der Kunst auch dargestellt. Ja? Das ist sozusagen der Moment, wo wir das Paradies verloren haben. Und das tut eigentlich etwas ganz Wichtiges beschreiben, wie Sünde in unser Leben kommt. Was ist der Ursprung, der Wurzel? Was ist die Wurzel der Sünde? Adam und Eva sind im Paradies. Eigentlich haben sie alles. Sie sind so reich von Gott beschenkt. Ihnen geht es wirklich gut. Ja? Es gibt in diesem Paradies auch einen Baum, den sie nicht berühren dürfen. Es gibt auch eine Grenze, sozusagen diese Gebote, die zeigen, dass wir etwas respektieren, dass wir eben Gott respektieren. Es gibt eine Grenze, wo sie wissen, die darf ich nicht überschreiten. Die würde die Liebe verletzen. Und jetzt ist diese Geschichte mit dieser Schlange. Die Schlange kommt und sagt, ja, wie ist das? Ihr dürft ja gar nicht essen von den Bäumen. Eine glatte Lüge. Ja, das ist eine Lüge. Und Eva, sie sagt, na, so ist es gar nicht. Wir dürfen schon, nur, da ist dieser eine Baum. Jetzt kommt aber die nächste Lüge gleich. Nein, ihr werdet nicht sterben, sagt die Schlange. Vielmehr weiß Gott, wenn ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Und jetzt schaut sie sich diesen Baum an. Ah, ganz lecker, diese Früchte. Die Augen werden uns aufgehen. Wir werden so, da kommt was Neues in unser Leben jetzt da hinein. Das wird sicher super. Ja? Was passiert eigentlich? Am Anfang steht eine Lüge. Und eine Lüge, sie schafft Misstrauen. Am Anfang der Sünde ist das Misstrauen gegen Gott. Das Misstrauen gegen Gott. Das ist die wirkliche Wurzel des Unheils. Und Misstrauen wird eben durch eine Lüge sozusagen erzeugt. Dass sie irgendwo denken, ah, dieser Baum, Gott enthält mir was vor. Irgendwas gibt es da, was noch ganz, ganz gut wäre für mein Leben, was ich brauche, unbedingt brauche. Und Gott, er enthält mir das vor. Und da ist so das Bild, Gott ist der Nehmer alles Guten, nicht der Geber alles Guten, sondern er nimmt mir weg, was ich brauche. Versteht ihr? Da kommt Misstrauen. Und aus diesem Misstrauen, wenn ich eben mich nicht beschenken lassen möchte, weil ich ja denke, ach, Gott gibt mir nicht das, was ich brauche, dann muss ich es mir nehmen. Aus Misstrauen kommt der Egoismus, das sich nehmen. Und was passiert dann? Dann gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Da kommt die Angst. Aus dem Misstrauen kommt der Egoismus. Und aus dieser Sünde kommt plötzlich die Angst vor dem Blick des anderen in das Leben. Adam und Eva waren nackt, Mann und Frau nackt im Paradies. Das war kein Problem im Ursprung. Warum? Weil der Blick aufeinander ein Blick der Liebe war. Der Blick war keine Bedrohung. Plötzlich wird der Blick des anderen eine Bedrohung. Sie müssen sich schützen. Da spürt man schon auch, dass da hineinkommt, dass auch diese Verletzung, die durch den Egoismus in unser Leben kommt, auch unsere Wahrnehmung der Sexualität und der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau betrifft. Dass plötzlich dieses Bedürfnis da ist, sich zu schützen. Diese Verwundung geht sehr tief. Sie machen sich Feigenblätter, sie schützen sich. Es gibt viele Formen von Feigenblättern, von Masken, die wir dann auch aufsetzen müssen. Wo wir nach außen hin gut ausschauen möchten, aber nach innen hin eigentlich Angst haben vor dem Blick des anderen und noch mehr vor dem Blick Gottes. Gott kommt in diesen Garten. Als sie den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Das Verstecken, aus der Angst kommt, dass sie sich verstecken. Ja? Und was passiert? Was für ein Gott haben wir eigentlich? Wie wird er reagieren? Er kommt jetzt in diesen Garten da hinein, Adam und Eva sind versteckt. Gott weiß alles. Ja? Kann sagen, Adam, ich weiß, du bist hinter dem dritten Baum rechts, komm vor. Und Eva, ganz hinten links, komm mal. Er könnte natürlich sofort sagen, wo sie sind, aber was macht er? Er sagt, wo bist du, Adam? Warum sagt er das? Gott muss nicht informiert werden, wo Adam ist. Das ist eine Liebeserklärung. Diese Frage ist eine Liebeserklärung. Wo bist du? Ich suche dich. Du fehlst mir. Wo bist du? Ich sehne mich nach dir. Wo bist du? Ja? Das ist eine Liebeserklärung Gottes und okay, ich komme vor. Und so langsam kommt Adam und Eva, kommen sie dann vor. Und dann kommen sie ins Gespräch mit Gott. Er antwortet, ich hab dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir verboten hatte zu essen? Also, jetzt ist die Wunde plötzlich ganz offen. Aber diese Frage ist, ich sag mal so, das ist in der Bibel die erste Einladung zur Beichte. Einfach die erste Einladung zur Beichte zu sagen, du hast recht, ich hab's gemacht. Und was sagt der Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast. Versteht ihr? Am Anfang beklagt er sich, ach, dass er einsam ist und so. Und dann kommt endlich die Frau, es freut sich. Und dann passiert diese ganze Misere. Und er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Gott, du bist schuld. Versteht ihr? In dem Moment, wo ich unfähig bin, meine eigene Schuld einzugestehen, suche ich sie immer bei anderen. Das entlädt sich bei anderen. Alle Formen von Kritiksucht, die wir haben, oder einfach Suche nach den Fehlern der anderen, ist, weil wir noch nicht in unserem Herzen ganz gereinigt sind. Wenn ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dass Gott mir vergeben hat, dann wird unser Herz immer reiner, auch im Umgang mit den Fehlern der anderen, die durchaus da sind. Das stimmt ja auch, dass die Frau ihm das gegeben hat. Aber an der Stelle wäre es gut gewesen, wenn er sagt, ja, ich nehme Verantwortung dafür. Ich habe davon gegessen. Und er könnte übrigens an der Stelle auch sagen, und ich habe meine Frau auch nicht davon abgehalten, von dem Baum zu nehmen. Das ist nämlich der Punkt, dass auch der Berufung des Mannes, auch die Frau zu schützen, ist ja nicht einfach, das sind ja ganz sehr komplex, ich kann nicht in alle Details gehen, aber es ist eine unglaublich wichtige Stelle, über die man lange auch meditieren kann. Ja, und dann geht es zur Frau, ja, hast du gegessen, und dann sagt die Schlange. Ja. Gehen wir so weiter, ne? Hast du die Frau? Hast du? Nein, die Schlange. Die Schlange hat da nichts mehr zu sagen. Ja, gut. Die muss dann im Staub kriechen. Gut. Wenn wir natürlich jetzt wissen, was die Krankheit ist, woher sie kommt, woher kam sie? Was war am Anfang? Am Anfang war eine Lüge. Was ist die Medizin, die Gott uns gibt? Am Anfang war diese Lüge der Schlange und Eva hat geglaubt und das Misstrauen kam. Wie heilt Gott die Wunde der Sünde? Durch die Wahrheit. Das ist es. Durch die Wahrheit heilt Gott die Wunde der Sünde. Wahr zu sein. Die Wahrheit macht uns frei. Wenn am Anfang eine Lüge ist, dann ist unsere Befreiung die Wahrheit. Also dazu stehen dürfen. Das Heilmittel ist die Wahrheit. Beichten heißt, kommt von diesem Wort beichten, wenn man in die Sprachwurzel hineingeht. Bejahen. Einfach bejahen. Stimmt, ich habe was falsch gemacht. Ich darf dazu stehen. Ja? Ja sagen. Und da kommt was ganz Wichtiges hinein. Und zwar, ich denke, in jedem Menschen von uns gibt es eine Sehnsucht, natürlich geliebt zu werden. Nicht nur, aber es ist nicht nur geliebt zu werden. Wir sehnen uns nicht nach einer billigen Liebe. Wenn jemand auf der Straße, den wir nicht kennen, zu uns kommt und sagt, oh, ich liebe dich, würde man sagen, ist ja nichts wert, weil du kennst mich ja nicht. Ja? Die Liebe, die drückt sich dadurch aus, dass jemand mich kennt und liebt. Im Hebräischen gibt es ein Wort für erkennen und lieben. Adam erkannte Eva. Ja? Das heißt, er liebte Eva, aber dieses Erkennen, ja, und lieben ist in Hebräischen eins. Und auch Gott lieben und erkennen ist eins. Und überall dort, wo es bei uns in einem Leben auseinanderfällt, ist es nicht wahr. Eine Liebe, ohne wirklich den anderen zu kennen, ist keine echte Liebe natürlich. Und auch, wenn jemand sagt, ja, ich kenne dich schon, dann wissen wir auch, dass in diesem Kennen keine Liebe ist. Ja? Wenn ich sage, ja, ich kenne, und wenn ich den anderen reduziere auf seine Fehler sozusagen. Aber in uns ist ja diese Sehnsucht, nicht nur geliebt zu werden, sondern erkannt zu werden. Wir wollen erkannt werden. Das ist eben dieses Phänomen, zum Beispiel beim Padre Pio. Warum kommen die Leute zu ihm hin? Der hat ja manchen Leuten gesagt, wo ihre Sünden sind. Er sagt, ja, da hast du noch was vergessen. Und die Leute haben es erlebt als große Befreiung. Warum ist es so? Weil wir diese Sehnsucht haben, dass uns jemand kennt und trotzdem liebt. Das ist es. Gott kennt mich und er liebt mich trotzdem. Und in uns ist der Zweifel, ist es denn wirklich so, bin ich denn wirklich noch liebenswert? Ach, wenn der andere nur wüsste, wie ich wirklich bin, dann würde er mich nicht mehr lieben. Und deswegen verstecken wir uns ja auch. Deswegen machen wir unsere Masken, unseres ja, Perfektionismus oder was auch immer, wo wir eben nach außen hin gut sein wollen. Aber diese Erfahrung, ich darf so sein, wie ich bin, das ist das, was wirklich befreit. Ja, und da muss ich auch immer dran denken, an eine Begegnung, die ich mal hatte bei einer Mission in New York. Da war es so, wir hatten also etwas vorbereitet, ein Jugendforum, und während dieser Zeit kam eine junge Frau und sie sagt, ja, ich am Samstag möchte ich heiraten, ich möchte noch gern beichten vorher, ich möchte noch gern einfach die Vergangenheit in die Hände Gottes legen. Ich sage, gut, machen wir es aus. Diese Frau hat gebeichtet und einfach ihr Leben in die Hände Gottes gelegt in dieser Beichte. Und dann kommen wir, ein paar Tage waren wir außerhalb für dieses Jugendforum, dann kommen wir zurück in die Pfarrei, schon spät abends, Sonntagabend, bin schon ein bisschen müde. Wurde dann eingeladen von einem Freund in einen Pub. Normalerweise sage ich da nicht nein, wenn es um ein Glas Bierchen geht am Abend. Aber ich war wirklich müde. Ich dachte, ich möchte jetzt eigentlich, ich habe jetzt keine Lust, mich in den Pub zu setzen. Aber doch bin ich dann doch mit hineingegangen. Und dann kommen wir da hinein. Also ein Tisch mit jungen Leuten, lauter junge Leute. Und auf einmal steht da eine Frau auf und kommt so auf mich zu. Und ich erkenne sie da wieder. Und sie sagt zu den anderen, this is the father who heard my confession. Das ist der Pfarrer, der meine Beichte gehört hat. Und ich war ganz platt. Sie hat offensichtlich erzählt, sie war so befreit, das hat man gemerkt, irgendwie ist da was passiert, dass sie von anderen erzählt. Ich habe mir eben gedacht, das ist wie in Johannes 4, in dieser Begegnung mit dieser Frau, die dann zu den Menschen im Dorf geht und einfach erzählt von Jesus, der sie kennt und der sie frei gemacht hat. Die Erfahrung der Beichte befreit uns. Ich hatte dann noch ein wunderschönes Gespräch mit ihr und dieser Familie, wo ich gemerkt habe, wow, wie Gott Menschen berühren kann. Und wie die auch dort berührt worden sind, unter anderem das Zeugnis eines gewissen Patrick, der selber auch Musik, Rap-Musik hatte gemacht. Und der hat dann so erzählt, dass er 3 Jahre lang in Drogen gefangen war, versucht hat, da rauszukommen durch den Schock vom 11. September, hat es aber nicht geschafft und hat dann durch eine Glaubenserfahrung, durch einen Schritt auf Jesus zu, von einem Tag auf den anderen aufhören können mit den Drogen. Das wurde denen geschenkt. Aber in der Familie wurde auch viel gebetet. Es war einfach wunderschön zu sehen, weil wenn Gott lebendig ist, er hat wirklich die Kraft, Menschen zu heilen, zu befreien. Er hat die Möglichkeit, Knoten zu lösen, die in uns sind, wo wir vielleicht schon lange rumprobiert haben, aber es nicht geschafft haben. Wichtig ist, dass man es ins Licht hineinbringt.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Sie hören heute eine Katechese mit dem Thema Die heilende Kraft des Bußsakramentes. Es referiert Pfarrer Markus Wittal aus Nürnberg.
Warum gibt es das Sakrament der Beichte? Ich denke einfach aus 2 Gründen. Der erste Grund ist ganz einfach der, weil wir es brauchen. Weil wir es notwendig haben. Der zweite Grund ist, weil Jesus es eingesetzt hat. Er hat es uns geschenkt, weil wir es brauchen als Heilmittel, weil es uns gut tut, die Wahrheit, die uns frei macht. Bevor ich jetzt noch auf die 5 heilsamen Schritte der Beichte zu sprechen komme, möchte ich noch kurz ein paar Hindernisse benennen. Hindernisse, die uns hindern können, zur Beichte zu gehen oder manche Menschen auch hindern. Das eine ist sicher eine gewisse Angst erst einmal, dass man Angst hat, vielleicht Angst vor Gott, vielleicht Angst vor dem Pfarrer, dem man die Sünden erzählen soll. Und das kann uns hindern. Und trotzdem sind wir eingeladen, ja einfach einen Schritt des Vertrauens zu tun. Aber ich denke eigentlich, was uns oft hindert, sind so gewisse falsche Gottesbilder. Zum Beispiel, ich nehme nur 3 heraus. Das eine ist der Polizistengott. Ja, den Polizistengott, den kennen Sie schon. Das ist eben der Gott, der so sofort die Fehler sieht. Ja, und der sofort sozusagen den Strafzettel ausstellt, wenn wir was falsch gemacht haben. Und da kommt eben auch die Angst her. Ja, wo wir denken, Mensch, der liebe Gott, er sieht so, habe ich gesehen, deine Fehler, aber der liebe Gott ist anders. Es gibt noch einen zweiten Gott, das ist der Buchhaltergott, kennen Sie den? Der liebe Gott ist ein ganz gewissenhafter Buchhalter und er schreibt auch alles ganz gewissenhaft auf und ich muss tatsächlich aufpassen, dass ich da nichts vergesse dabei, wo unsere Skrupel auch herkommen. Aber Gott, er sieht uns, natürlich weiß er alles, aber sein Herz ist weit. Ja, sein Herz ist weit für uns. Er ist der, der uns so annimmt, wie wir sind. Und der dritte, das ist der demenzkranke Gott, möchte ich sagen. Manche denken, Gott ist ja, er ist barmherzig, das heißt, er vergisst ja eh. Na? Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine Weise, wie wir Gott, wie wir uns die Barmherzigkeit Gottes vorstellen, wie sie natürlich nicht ist. Ja? Gott ist barmherzig, aber er weiß um unsere Schuld, er weiß auch um das Gift der Sünde. Ja, es ist nämlich tatsächlich, er weiß auch, dass es gefährlich ist. Und deswegen möchte er auch unser Herzen reinigen. Ja, ist ganz wichtig. Manche sagen, schon lange habe ich nicht mehr gebeichtet, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das macht nichts. Man kann zum Pfarrer gehen und sagen, Herr Pfarrer, ich weiß nicht mehr, wie das geht mit den Beichten. Helfen Sie mal. Und dann wird es gehen. Der Pfarrer wird Ihnen helfen. Manchmal, ich denke, ist es auch unser Stolz, der uns hindert. Der Stolz, weil die Beichte so ein Akt der Demut ist, wo wir hinabsteigen, wo wir uns klein machen, wo wir einfach zugeben vor Gott. Ja, die Beichte ist ein Akt der Demut, der befreit. Gut, jetzt möchte ich zum Abschluss 5 heilsame Schritte der Beichte vorstellen. Man hat es manchmal mit diesen Bs zusammengefasst in der Schule, ne, von den verschiedenen Bs. Besinnen, bereuen, bekennen. Ich möchte mich ein bisschen anhalten. daran. Das erste ist, die Beichte beginnt mit dem Besinnen. Und das ist schon heilsam, wo ich einfach mir Zeit nehme, aus der Oberflächlichkeit des Alltags mal auf mein Leben zu gucken und mal ja einfach nachzuspüren, was ist denn da krank? Wo brauche ich denn die Barmherzigkeit Gottes? Also dieses Einkehren nach innen hin, das Eintauchen in die Tiefe, auch keine Angst zu haben, bei diesem Eintauchen das Dunkel zuzulassen, das in uns ist, damit es in das Licht Gottes gebracht werden kann. Besinnung, das hat was mit Sinn zu tun. Ein Mensch, der sich nicht besinnt, ja, ist ja in einer gewissen Weise besinnungslos. Ja, er verliert den Sinn des Lebens. Also dort, wo ich mich besinne, wo ich diese innere Einkehr wirklich pflege, dort finde ich zu dem tieferen Sinn meines Lebens. Das ist ganz wichtig. Und dort tauche ich eben ein in die Wahrheit. Was kann uns helfen? Es gibt zwei Hilfen. Das eine ist ein Beichtspiegel. Auch ja, im Gotteslob gibt es das in manchen Schriften, wo man einfach mal so auf sein Leben guckt. Eigentlich gibt es drei Hilfen, ich werde dann noch die dritte auch dazu sagen. Das ist, die erste ist der Beichtspiegel, die zweite ist eigentlich die wichtigste, das ist nämlich ein Helfer, das ist der Heilige Geist. Dass man den Heiligen Geist einlädt, zeige mir, wo es eigentlich im Argen ist, wo ich umkehren soll. Das dritte ist, einfach mal so zu gucken auf die Mitmenschen. Man könnte sie auch fragen, was meinst denn du? Das braucht ein bisschen Mut, deswegen habe ich das mal in Klammern gesetzt. Ja, das wäre das Erste. Das Zweite ist bereuen. Reue ist ein recht altes Wort. Um was geht's denn da eigentlich? Reue, ich sag's mal so, ist eine tief empfundene Umkehr. Es geht also auch um Empfindungen. Ja, um unsere, ich sag mal, Gefühle, die auch mit geheilt werden sollen. Und das ist eine Gnade. Reue ist eine Gnade. Warum? Weil ich sozusagen auch von der Tiefe, nicht nur von meinem Verstand her merke, ich habe da was falsch gemacht, sondern ich merke eine gewisse Traurigkeit. Oh, ich habe einen Menschen verletzt, den ich liebe. Ich habe Gott verletzt, den ich liebe. Ich bin traurig darüber. Und dadurch distanziere ich mich intensiver von meiner Schuld. Ja, das ist ein Geschenk. Ja, und das hat auch etwas damit zu tun, dass ich eben sozusagen eintauche nach innen, auch dieses Dunkel zulasse, dass ich eben nicht weglaufe und dass ein echtes Bedauern entsteht. Und das ist für alle Heilungsprozesse wichtig, auch dort, wo wir selber verletzt sind, nicht nur, wo wir gesündigt haben, sondern auch, wo wir selber verletzt sind, dass wir die Gefühle zulassen können, dass sie in die Wahrheit hineinkommen können. Wenn ich die sozusagen zu früh wegschiebe, dann decke ich sie nur zu, aber ich soll sie ja zu Christus bringen. Das heißt, das Zulassen, es zu Jesus bringen, dass er es tief verwandeln kann. Es geht nicht um das Verdrängen, genau. Vielleicht an der Stelle ist auch noch wichtig, es gibt auch falsche Schuldgefühle, da muss man vorsichtig sein. Das heißt, Schuldgefühle für Dinge, die ich gar nicht begangen habe, was nicht meine Schuld ist. Aber das klärt sich auch, wenn man, das klärt sich durch das Gebet, durch ein Reflektieren, das klärt sich aber auch im Gespräch. Man kann über solche Dinge auch mit dem Priester sprechen. Und das ist wichtig, weil es verschiedene Heilungsstufen sozusagen auch gibt. Es gibt auch Schuldgefühle, die wir noch haben für Dinge, die wir gebeichtet haben. Woran liegt das? Wenn wir es uns selber nicht verziehen haben. Ja? Wenn ich in die Beichte gehe, dann verzeiht mir Gott. Aber habe ich mir auch verziehen? Das ist wichtig. Es ist oft so ein Schlüssel, wenn man merkt, da ist noch kein Frieden in mir, woran liegt es? Dann kann das ein Punkt sein, der wichtig ist. Das dritte ist, der dritte heilsame Schritt ist das Bekennen. Es aussprechen, das Aussprechen ist schon so heilsam. Psalm 32, die Überschrift ist die Freude über die Vergebung. Ja, es beginnt so, wohl dem, dessen Frevel vergeben sind, dessen Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt, dessen Herz keine Falschheit kennt. Vers 3, solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt. Den ganzen Tag musste ich stöhnen. Ja? Also das ist das mit dem die Glieder matt. Ich war gelähmt, wie gelähmt. Ja? Es ist die Sprache des Psalmes ist unglaublich stark. Und ja.
Denn deine Hand lag schwer auf mir bei Tag und bei Nacht. Meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers. Vers 5. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen. Und du hast mir meine Schuld vergeben. Ja? Dieses Bekenntnis, das befreit. Das Bekenntnis ist ein Akt der Demut. Ich mache mich klein. Ich sage, ich bin ein Sünder. Ja? Je mehr man zu Gott kommt, je näher man zu Gott kommt, umso mehr merkt man das auch, dass man ein Sünder ist. Sie kennen vielleicht die Geschichte von Franz von Assisi. Der wurde mal gefragt, so viele Brüder sind mit ihm Jesus nachgefolgt. Dann wurde er gefragt, ja, das ist toll, was da so alles passiert. Ne? Und warum hat Gott dich dafür erwählt? Und der Franz von Assisi hat gesagt, weil Gott keinen größeren Sünder gefunden hat. Ja, weil Gott keinen größeren, das war seine tiefste Überzeugung. Ich glaube, wer Gott nahe kommt, der spürt es. Aber das ist dann nicht erdrückend, oh, ich bin ein schwerer Sünder. Das ist etwas, ja, ich bin ein Sünder von Gott geliebt und hat mich frei gemacht. Ich bin Kind Gottes. Ja, und das ist genau diese Erfahrung. Deswegen will ich so definieren, jemand hat mal gesagt, Demut ist der Mut zur Wahrheit. Ich würde so sagen, Demut ist dann noch einen Schritt weiter gedacht, das liebende Verweilen bei sich selbst, auch in aller Armut, weil ich weiß, dass ich geliebt bin. Ja? Die echte Demut, die von Gott kommt, ist mit einem tiefen Frieden verbunden, weil ich weiß, mit meiner Schwachheit liebt mich Gott. Dann kommt die Nummer 4. Wieder mit einem B habe ich das jetzt formuliert, sich beschenken lassen. Sich beschenken lassen, das ist die Vergebung, die Gott uns schenkt. Ja? Diese Vergebung, diese Lossprechungsformel ist übrigens unglaublich schön. Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt. Den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. Ja? Und dann sagt der Priester, so spreche ich dich los. Da kommt alles vor, der barmherzige Vater, das Gleichnis vom barmherzigen Vater mit seinen beiden Söhnen, Jesus, der durch dessen Wunden wir geheilt sind, der Heilige Geist, der uns dieses Geschenk Jesu vermittelt, dass es tief ankommt in uns, durch die Kirche, durch den Dienst der Kirche. Und dann heißt es, durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. Verzeihung ist die Vergebung. Der Frieden ist die Frucht dessen, wenn es wirklich ankommt bei mir. Das ist sozusagen, ja, dort, wo Gott unser Herz heilt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Deswegen ist es eben auch wichtig, die Verzeihung zu empfangen und dann sich auch selber zu verzeihen. Das heißt, es wirklich loszulassen. Vergeben heißt, dass Gott möchte, dass wir unsere Vergangenheit loslassen. Und dann kommt Friede. Und dann können wir weitergehen. Und der letzte von den 5 Punkten, mit B wieder, das ist das Bessern. Ja? Das heißt, wo möchte Gott, dass ich weiter wachse? Dort, wo wir, ich möchte so sagen, dort, wo wir in das Sakrament der Beichte hineingehen, manchmal ist es wie eine kleine Operation, wo der liebe Gott was rausoperiert, was nicht gut ist. Und dann brauchen wir eine gewisse Rehabilitationsphase. Und dass wir wieder zu Kräften kommen, ja. Und so ist es dann auch wichtig, die Buße zum Beispiel gehört dazu. Das soll mir helfen, einfach wieder mutig weiterzugehen. Und etwas, was wichtig ist, ist auch bei der Beichte zu überlegen, was ist denn ein Vorsatz, den ich mir fassen könnte? Das heißt, eine kleine Entscheidung, wo ich merke, an diesem Punkt möchte ich arbeiten. Wichtig ist, dass wir nicht an 5 Punkten gleichzeitig arbeiten, weil das schaffen wir nur für eine halbe Stunde und dann haben wir sie alle vergessen. Also sich nicht zu viel vornehmen, lieber klein, eine Sache. Ich sage, das ist mein Vorsatz. Bis zum nächsten Mal, wo ich das Bußsakrament empfange oder für die nächsten 2 Wochen, 4 Wochen. Also es kommt also darauf an, dass Gott zum einen unser Erkenntnis auch berührt, dass wir nachdenken, wir erkennen mehr über uns selber, Selbsterkenntnis. Da haben wir schon gesprochen in dem ersten Punkt über das Besinnen. Aber jetzt geht es auch darum, dass Gott unseren Willen stärkt. Dass wir auch einen Willensakt setzen können. Das ist ja diese Freiheit. Wo wir von der Sünde verletzt sind, ist auch unsere Willensfreiheit verletzt. Das heißt, wir sind nicht mehr so stark, wir sind matt, wir sind unentschlossen oder was auch immer. Und in diesem letzten Punkt geht es darum, dass wir auch diese Seelenkraft wieder aktivieren. Also, besinnen, dieses Nachdenken, die Erkenntnis mit der Kraft des Heiligen Geistes, das Bereuen, dass es auch in die Tiefe gehen kann, dass es uns auch in der Tiefe ergreift, das Bekennen, das Aussprechen, das sich beschenken lassen von dem Wort Christi, das uns loslöst von der Schuld, losspricht, und das Bessern. Das sind so 5 Punkte, die einem helfen können, einfach nochmal so drüber zu gucken. Ja, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ganz wichtig ist mir, Gott ist am Werk, nicht nur während der Beichte, sondern schon vorher und nachher, dass man dann wirklich nicht vergisst, um den Heiligen Geist zu beten und dass man diesem Geist Gottes Raum gibt. Ja, mit diesen Gedanken möchte ich schließen und ja, ich wünsche uns auch eine ganz gesegnete Zeit, dass wir die Kraft der Vergebung und der Versöhnung auch immer wieder neu erfahren.
Sie hörten eine Katechese zum Thema Die heilende Kraft des Bußsakramentes. Es referierte Herrn Pfarrer Markus Vital aus Nürnberg. Diese Katechese hat Pfarrer Vital im März diesen Jahres in der Heiligkreuzkirche in Nürnberg gehalten. Wenn Sie noch einmal diese Sendung hören möchten, haben Sie die Möglichkeit, unser Podcast-Angebot zu nutzen. Dort können Sie die Sendung einfach herunterladen und erneut anhören. Natürlich schicken wir auch Ihnen gerne einen CD-Mitschnitt dieser Sendung zu. Dazu melden Sie sich bitte bei unserem CD-Dienst. Die Telefonnummer ist 0700 75 25 75 20. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 0700 75 25 75 20. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute, viel Freude noch im weiteren Programm. Hier bei Radio Horeb wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.